Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 des Podcasts Ulysses Lesen. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Ralf Schlüter und in dieser Folge geht es nochmal um Katharina Hagener. Es kommt der zweite Teil meines Gesprächs mit ihr. Ich habe das vor einigen Wochen in Hamburg-Blankenese, wo sie lebt, mit ihr geführt. Und die Hamburger Schriftstellerin hat ja schon im dritten Teil dieses Podcasts, den vielleicht einige gehört haben, gesprochen über Ulysses, über diesen Roman und was er für sie bedeutet. Sie hat ja auch über Ulysses promoviert, hat ein tolles Buch über Ulysses geschrieben. Und jetzt im zweiten Teil wird es darum gehen, wie sich eigentlich die Beschäftigung mit Joyce auf ihr eigenes Werk ausgewirkt hat, auf das eigene Schreiben. Ich bin mit dieser Aufgabenstellung sozusagen in das Gespräch reingegangen und war dann überrascht, dass wir doch noch ganz viel weitergekommen sind. Also viele Dinge tauchen, glaube ich, auf in diesem Gespräch, die mit Ulysses unmittelbar nichts zu tun haben, die dann aber doch sehr interessant sind. Also wo man eine Menge erfährt darüber, wie eigentlich eine Schriftstellerin arbeitet, woher eigentlich die Ideen kommen, wie die sich organisieren und wie man sich im literarischen Kanon selber platzieren kann. Viel Spaß mit dem Gespräch. Frau Hagener, Sie sind Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin. Das ist ja eine Kombination, die es vielleicht gar nicht so wahnsinnig häufig gibt. Das heißt, Sie kennen die Literatur von der Perspektive derjenigen, die sie produziert, die sie schreibt, aber auch aus einer analytischen Perspektive. Können Sie vielleicht sagen, was war denn zuerst da eigentlich? Hatten Sie den Wunsch zu schreiben oder hatten Sie den Wunsch, über Literatur zu schreiben?
Nein, ich glaube, ich hatte schon immer den Wunsch zu schreiben und ich glaube, ich habe auch schon immer geschrieben. Also ich, lange bevor ich wusste, dass es Literaturwissenschaft gab, also als Kind habe ich geschrieben und habe Gedichte geschrieben, ganz lang und ganz viel und habe mit 16 Fantasy-Roman geschrieben oder so. Also lange und irgendwann habe ich aber, es war glaube ich eher so eine Notlösung mit der Literaturwissenschaft, weil ich, ich glaube, wenn man anfängt zu schreiben und irgendwie die narzisstische Aura über jedem Werk steht, wenn man noch jung ist, dann denkt man eigentlich mit 18, man ist eigentlich schon eine große Autorin. Und dann fängt man an zu lesen oder man fängt vielleicht auch schon mit 13 an zu lesen. Also mir fing es irgendwie, Lesen und Schreiben war immer irgendwie gleichzeitig viel und obsessiv. Und plötzlich im Laufe, wenn man des Wachstums des Gehirns merkt man plötzlich, andere Leute haben auch Gefühle. Das ist schockierend. Ja? Andere Leute denken und können auch, werden melancholisch beim Anblick von Herbstblättern und nicht nur ich. Das ist erstmal unvorstellbar. Und dann muss man das irgendwie akzeptieren. Und dann, je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich natürlich auch gemerkt. Andere haben schon alles gedacht und alles ist schon gesagt. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen aufgehört zu schreiben, weil ich dachte, jetzt lese ich erstmal mehr. Weil es macht ja, oder es ist ja nicht sehr sinnvoll, wenn ich immer denke, ich habe alles neu erfunden. Und dann gibt es aber alles schon. Und deswegen muss ich jetzt erstmal wissen, was es alles schon so gibt. Und da dachte ich dann, na gut, es gibt einfach alles schon. Also werde ich in Zukunft mein Leben der Literatur widmen. Und dann irgendwann ist es aber wieder umgeschlagen. Und ich dachte, ja, und daran hat auch der Ulysses Schuld. Denn der Ulysses lässt ja letztlich die Moderne beginnen und beendet sie dann auch. Mit Finnegans Wake ist sie dann schließlich auch wieder beendet. Und wir müssen einfach, es gibt keinen Stil mehr, den man neu erfinden müsste. Alles ist irgendwie schon mal von Joyce gemacht worden. Und das gibt einem dann auch irgendwann auch wieder eine neue Freiheit. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, ich muss vielleicht auch nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Das hat ja irgendwie Joyce nun für mich gemacht. Und ist es tatsächlich schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Nee. Und das hat mir auch eine Freiheit gegeben. Ich musste nicht mehr auf Biegen und Brechen irgendwie einen neuen Stil oder eine avantgardistische Schreibweise entwickeln, sondern konnte wirklich gucken, was ist meine Stimme? Was möchte ich sagen? Und vor allem, wie möchte ich sagen? Und dieser Druck, da irgendwie was zu erfinden ist mir eigentlich genommen worden und das hat mir eine Freiheit gegeben, zu tun, was ich will und auch die Wörter in, Joyce hat selber gesagt, I've got all the words, but I just need to put them into the right order. Ja, ich muss sie alle in die richtige Reihenfolge tun, alle Wörter sind schon da Und genau so ist es. Und jetzt kann ich, alle Wörter sind schon da und ich habe, und ich tue sie jetzt, oder ich setze sie jetzt in meine Reihenfolge. Und das ist eine Freiheit, die mir dann vielleicht, nachdem ich ganz, ganz viel gelesen habe, mir dann erst aufgegangen ist. Und ich habe das Gefühl, ich habe alles gelesen und es ist alles schon geschrieben und ich habe trotzdem noch eine Geschichte, die ich gerne erzählen will. Und ich muss sie erzählen mit den Wörtern in der Reihenfolge, die für mich stimmig ist.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal einmal hinter diese Literaturbegeisterung. Sind Sie in einem Haushalt aufgewachsen, in dem das eine Rolle gespielt hat, Lesen und Bücher?
Ja, ich glaube schon. Es ist so ein bisschen bildungsbürgerlich. Mein Vater ist Physiker, also er ist Naturwissenschaftler, aber er ist eigentlich das schwarze Schaf der Familie, denn er kommt aus so einer protestantischen Pfarrhausfamilie. Das heißt, das Wort, ja, am Anfang war das Wort, hat in unserer Familie schon eine große Rolle gespielt. Das ist irgendwie schon auch eine sehr verbale Familie gewesen, auch mütterlicherseits. Mein Großvater war Jurist, also auch meine Mutter ist irgendwie in einem Haushalt aufgewachsen, in dem wahnsinnig viel gesprochen wurde. Mein Vater auch, die Hagenas irgendwie labern sich bei jedem Familientreffen in Wolf und hören nicht zu und so. Aber das heißt, aber das war jetzt keine sehr künstlerische Familie, aber gesprochen wurde viel und gelesen wurde auch viel.
Oft ist ja interessant für die Lesebiografie dieser Punkt, wenn man kein Kind mehr ist und in die Pubertät kommt und so die ersten Heldinnen und Helden entdeckt. Also ich meine jetzt die Autoren, aber auch natürlich die Figuren in Romanen. Wissen Sie noch, was das bei Ihnen war?
Ich glaube, ich habe sehr früh Sachen gelesen, die vielleicht irgendwie auch noch zu früh waren, aber ich kann mich irgendwie erinnern, natürlich irgendwie habe ich immer schon, ich habe das Gefühl, ich habe immer schon Jane Austen gelesen und finde einfach auch immer noch, dass auch nirgendwo der Finger so auf die Schwächen, so also liebevoll auf die Schwächen der Menschen gezeigt wird, wie bei Jane Austen. Und da finde ich, gibt es aber auch einen direkten Verweis zum Ulysses, wo auch wirklich mit so viel Liebe die Schwächen und die Unzulänglichkeiten der Menschen einfach nur durch ihren Dialog, ohne dass man sie beschreiben muss, ohne dass sie irgendwie charakterisiert werden, einfach nur durch ihr Sein, durch ihr Tun und durch ihr Sprechen, die schon so perfekt gezeichnet sind, dass es gar keiner Beschreibung bedarf. Das ist eine Linie. Dann war ich, glaube ich, sehr früh gefangen von Garcia Marquez. Das hat mich irgendwie sehr lange nicht losgelassen. Also was ich auch immer wieder lesen musste. Und als Teenie, also damit habe ich mit 16 aber schon wieder aufgehört, aber so zwischen 13 und 15 war ich irgendwie schon sehr auf Hermann Hesse. Mhm. Und habe dann irgendwie auch seitenweise
Narzis und Goldmund, der Steppenwolf.
Demian, genau. Ja. Also Demian war, fand ich irgendwie schon ultra cool, also als Teenie. Aber dann mit 16 habe ich ihn gehasst. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwie jahrelang, Jahrzehnte gehasst. Und irgendwie, naja, wie es dann so ist manchmal, bei enttäuschter Liebe.
Dann haben wir ja schon gehört, im ersten Teil des Gesprächs, Ulysses kam dann sozusagen in ihr Leben, als sie studiert haben. Also nicht mehr in diesen Teenie-Jahren, sondern später und hat dann, glaube ich, schon auch das Lesen und Schreiben über eine lange Zeit sehr geprägt, kann man sagen, ne?
Ja.
Oder gab es da noch andere? Also gibt es überhaupt eine Affinität zur englischsprachigen Literatur, eine besondere? Weil Jane Austen, Joyce.
Ich bin Anglistin von Haus aus. Ich lese eigentlich kaum noch deutsche Bücher. Ich lese eigentlich nur englische Bücher, denn die kommen mir sprachlich nicht in die Quere. Das mache ich irgendwie, seitdem ich schreibe, noch extremer. Ich lese ab und zu noch mal wie mein französisches oder ein russisches oder ein italienisches Buch, wenn ich es gerne lesen will, aber dann denke ich mir, ach ja, wer weiß, wie es in Wirklichkeit war und irgendwie und die Übersetzung.
In der Übersetzung lesen, oder können Sie all diese Sprachen?
Nein, leider eben nicht, deswegen lese ich auch nur so wenig davon. Und deutsche Literatur lese ich vor allem alte Sachen, also von AutorInnen, die schon tot sind und oder schon älter sind. Ich mag E.T.A. Hoffmann und möchte irgendwie dieses Plotten, finde ich irgendwie, das kann man von keinem so gut lernen wie von ihm oder von Fielding. Ja, und von daher lese ich tatsächlich, je mehr ich auf Deutsch schreibe, desto mehr lese ich englische Literatur, weil ich das Gefühl habe, da kann ich immer noch unbehelligter und unvoreingenommener lesen und bin dann nicht so zickig und sage so, naja, das hätte ich jetzt aber anders gemacht und irgendwie habe ich selber aber eigentlich schon viel früher gemacht und so. Also dass ich dann, manchmal ertappe ich mich dabei und das finde ich selber so doof an mir, dass ich irgendwie dann lieber englische Bücher lese.
Hilft das beim Schreiben, wenn man selber dann beginnt zu schreiben, ernsthaft zu schreiben, wenn man Vorbilder hat oder stört es eher?
Ich glaube, Vorbilder finde ich auch ein schwieriges Wort. Es gibt wahnsinnig viele Bücher, die ich bewundere. Und ich glaube aber nicht, dass es stört. Im Gegenteil, ich glaube, Vorbilder zu haben, könnte ich mir schwierig vorstellen, wenn man dann denkt, ach, irgendwie, sie hat das irgendwie, Virginia Woolf ist die größte von allen und sie hat so wie, so weglassen, wie sie möchte ich auch gerne können oder sowas. Ich glaube, das ist schwierig und ich glaube, daran ist zum Beispiel Arno Schmidt gescheitert, ja, der irgendwie dann nach seiner Joyce-Lektüre irgendwie nicht mehr so gut war wie vor seiner Joyce-Lektüre. Ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube aber trotzdem, das ist wahnsinnig wichtig, oder ich glaube das, ja. Das ist, für mich ist letztlich die einzige Qualifikation oder die einzige Möglichkeit, sich für den Beruf der Schriftstellerin zu qualifizieren, ist einfach viel gelesen zu haben und sonst gar nichts. Also, das ist zumindest meine Herangehensweise. Es gibt auch andere und es mag andere geben.
Und warum?
Weil man auf diese Weise einfach sieht, was es schon gibt und dass man dann merkt, was man selber will und wie man es selber machen will. Und ich finde auch, es gibt schon sowas wie ein Handwerk auch dabei. Und ich mag gerne mein Handwerkszeug können. Ich finde... Ja, auch Modedesigner sollten vorher eine Schneiderlehre machen. Ja, man muss doch seinen Stoff kennen. Man muss doch wissen, ich möchte, wenn ich ein Oxymoron benutze oder ein Handy adioin, dann möchte ich doch wissen, was es ist. Und ich möchte wissen, womit ich es zu tun habe. Und ich möchte so eine Draufsicht haben. Und von daher finde ich, das literaturwissenschaftliche Studium hat für mich so eine Art Lehre bedeutet. Ich kenne mein Handwerkszeug echt gut und das gefällt mir. Ich mag auch gerne schöne Scheren oder gute Messer oder sowas, ja, in meiner Küche haben. Und so mag ich gerne mein Handwerkszeug. Das muss schön sein und das muss vielfältig sein und daran darf es nicht scheitern. So.
Im Jahr 2008 ist dann der erste Roman erschienen, Der Geschmack von Apfelkern. Das war dann auch gleich ein Riesenerfolg auf Anhieb. Das muss ja fantastisch gewesen sein, dass man mit dem Debüt gleich so gut einschlägt. Mich würde noch mal, bevor wir darüber sprechen, kurz interessieren, wie Sie dann da hingekommen sind. Wir haben ja vorhin gehört, Sie konnten sich dann auch ein bisschen losmachen, weil alles schon da gewesen war. Und jetzt die Frage, was möchte ich eigentlich erzählen? Wie sind Sie dann zu diesem Stoff gekommen? Es geht ja hier um ein Haus, das eine Figur geerbt hat und in dem dann, ja, da ist das Haus. Sieht man von hier aus. Also,
auf dem Bild.
Also tatsächlich eine biografische Geschichte.
Ja, ich wollte dieses Haus, was es jetzt auch gar nicht mehr gibt, wollte ich auch irgendwie festschreiben. Das war sicherlich einer der Gründe. Es gab ganz viele Gründe, warum ich quasi die Seiten gewechselt habe. Das ist ja schon auch ein Bruch in meiner Biografie. Eigentlich hatte ich auch schon eine halbe Habil irgendwie in der Schublade, die ich dann auch abgebrochen habe und die ich auch vielleicht irgendwann mal wieder aufnehme oder anders verarbeite. Aber eigentlich dachte ich so, ich bleibe jetzt oder ich erkläre Menschenliteratur, das finde ich irgendwie auch schön, ja, das macht mir auch Freude. Und dann hatte ich aber plötzlich das Gefühl, ich muss eine Geschichte erzählen. Und das ist schon auch eine Geschichte, die viel mit meiner Familie zu tun hat und die ich vielleicht auch für meine Familie geschrieben habe in dem Moment. Und da sind viele Sachen zusammengekommen. Natürlich irgendwie haben auch die Tatsache, dass ich irgendwie Kinder gekriegt habe, die nochmal ein bisschen meine Perspektive verändert. Aber es war es gar nicht unbedingt. Eigentlich hatte es was damit zu tun, dass meine Mutter krank wurde. Und meine Mutter hat Alzheimer bekommen und hat Dinge vergessen. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, die Zeit, die mir noch bleibt, muss ich darauf verwenden, um wie so eine Art Archiv, also eine Art fiktionales Archiv. Ich finde ja, erinnern und schreiben oder erinnern und sich ausdenken ist nicht sehr weit voneinander entfernt. Ob ich mir Dinge ausdenke, das fühlt sich genauso an, wie wenn ich mich dran erinnere, nur dass es noch nicht stattgefunden hat. Aber der Unterschied ist eigentlich nicht da. Und so wie auch eine Erinnerung, ich immer weniger, je älter ich werde, immer weniger an Erinnerungen überhaupt glaube, weil eigentlich irgendwas passiert und ich frage meinen Bruder und bei ihm war es Winter, bei mir war es Sommer und das sind irgendwie zwei verschiedene Geschichten. Und so ist Erinnerung eigentlich eine Fiktion und Fiktion ist für mich wie Erinnerung. Und irgendwie in diesem Spannungsfeld befindet sich eigentlich mein Schreiben oder in diesem Spannungsfeld zwischen fiktiver Erinnerung und erinnerter Fiktion siedelt sich vielleicht mein Schreiben an. Und von daher dachte ich vielleicht, wenn ich ein Buch übers Vergessen schreibe, denn wir wussten noch nicht genau, ob sie es wirklich kriegen würde, wenn ich ein Buch übers Vergessen schreibe, dann kann ich vielleicht auch dem Schicksal so ein bisschen sagen, ich bin demütig, ich weiß, es gibt es.
Abwehrzauber.
Genau, es hat was, eine schamanistische Handlung. Ja. Und wenn ich jetzt ein Buch über das Vergessen schreibe, denn in diesem Buch hat jede Figur hat seine eigene Geschichte des Vergessens. Einmal, dass die Leute nicht mehr, die Großmutter hat das Große vergessen.
Die in dem Haus gelebt hat.
Ne? Genau. Dann der Großvater, der ins Entnazifizierungslager muss, erinnert sich an eine Kindheit, die er nie hatte, die er dann aufschreibt, anstatt sich an seine Gräueltaten zu erinnern, denkt er sich eine Kindheit aus, eine glückliche, die er aber nie hatte. Und jeder hat, die Figur hat irgendwie eine traumatische Verdrängung, die Hauptfigur. Also jede Figur hat eine eigene, es ist letztlich ein Buch übers Vergessen, das war mein Arbeitstitel. Und ich dachte, wenn ich das Buch übers Vergessen schreibe, dann wird das große Vergessen an meiner Familie vorbeigehen. Aber es hat nicht geklappt. Und von daher ist bei dem ganzen Erfolg ist es doch für mich doch ein großes Scheitern und eine große Niederlage.
Literarisch war es kein Scheitern, kann man glaube ich sagen. Sie sind ja eine sehr formbewusste Schriftstellerin. Also das Ganze ist nicht in irgendeiner Form direkt, dass man einfach sagt, ich habe eine Lebensgeschichte von mir, die übertrage ich jetzt, sondern Sie staffieren das sehr literarisch sehr fein aus und bauen viele Ebenen ein. Wie läuft denn dieser Prozess? Das würde mich mal interessieren. Ich habe also den autobiografischen Rohstoff. Wie komme ich jetzt zu diesen verschiedenen Erzählebenen?
Also es ist wirklich, das Schreiben kommt immer als letztes und dauert am wenigsten lang. Also die Recherche davor, das ist wirklich jahrelang, dass ich, eigentlich geht es so über Bilder, also über Bilder des Vergessens, übers Fallen. Ja, das Fallen spielt eine ganz wichtige Rolle, das Entfallen, der Zufall, der Unfall, das hier alles, es geht über so ein Netze von Bildern eigentlich. Wir haben ja bei Sprache, Sprache ist ja nun was sehr Unzulängliches, um Realität darzustellen. Ja, das ist ja linear, Realität ist ja irgendwie simultan und immer zur gleichen Zeit und ständig und irgendwie mehrdimensional. Und wir können aber in Sprache oder zumindest in unserer Sprache nur einen Buchstaben hinter den anderen setzen, ein Wort hinter das andere. Blättern Design, das ist wahnsinnig stümperhaft eigentlich. Also es ist, und ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein Bildnetzwerk aufbaue, dann kann ich diese Linearität, kann ich unterwandern oder überwinden und kann wie so eine Art, ja, ein Netz geht ja auch, hat ja auch eine Tiefe und also erstmal geht es in so eine zweite Dimension, wenn ich sage, okay, dadurch wird es eine Fläche, sondern dass man so ein Bildflächen irgendwie aufbaut und wenn ich mit diesem Netz dann vielleicht sogar noch Dinge einfangen kann, dann kriegt es auch noch eine dritte Dimension und von daher gehe ich eher dann so über so Bild, Sachen und recherchiere an ganz vielen verschiedenen Punkten, die erstmal auch für mich selber nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem an diesen ganz vielen verschiedenen Punkten, die ganz weit auseinander liegen, irgendwie streben die zueinander und fügen sich irgendwie aneinander. Das ist ein ganz toller Moment, wenn ich merke, oh, also zum Beispiel bei dem Schlafbuch vom Schlafen und Verschwinden, das sehe ich jetzt gerade.
Ihr zweiter Roman, 2012 erschienen.
Genau. Da habe ich ganz viel über Spinnen recherchiert. Gar nicht so unbedingt, weil ich dachte, ja, Spinnen und das Textil und es geht ja sowieso immer auch ums Erzählen. Wenn man erzählt, es ist ja nun mal ein Buch, also muss man ja auch nicht so tun, als wäre es keins. Und dann möchte ich aber, dass irgendeine Figur an einem Aneurysma stirbt. Also muss ich alles über das Aneurysma lernen. Und dann merke ich plötzlich, dass subarachnoidalisch irgendwie Kopfhaut, irgendwie, dass die da verletzt wird. Und dann denke ich, und dann habe ich das ist eigentlich die Spinnenwebhaut. Das habe ich in dem Gehirn plötzlich wieder das Spinnennetz drin. Und plötzlich habe ich mich von zwei Seiten an was angenähert, was sich dann irgendwie plötzlich zusammenschließt. Und dann habe ich immer so ein Gefühl, ich kann so ein Häkchen darunter machen und dachte so, ah ja, so quod erat demonstrandum, das irgendwie nehmen wir doch mal mit. Und sowas passiert dann.
Ich habe natürlich mir Gedanken darüber gemacht, inwiefern Ihre Romane vielleicht auch was mit Ulysses zu tun haben. Ich mache das mal so als Vorschlag, schmeiß Ihnen das mal so hin, was Sie dazu sagen. Das eine ist, Sie haben oft eine Anordnung in Ihren Büchern, die so erstmal ganz überschaubar scheint. Also ich habe erstmal dieses Wartezimmer oder ich habe dieses Haus oder ich habe die Frau, die wach liegt in der Nacht in ihrem Bett. Das heißt, ich bin eigentlich erstmal an einem überschaubaren Ort und von dort aus wird aber ein Geflecht aufgebaut, das dann sehr weit ausgreift in alle möglichen Richtungen. Könnte man ja sagen, Ulysses, ein einziger Tag, wenige Figuren, eine Stadt, ja, und trotzdem geht es sehr weit raus.
Ja, wobei ich irgendwie den Ulysses nie als ein Buch mit wenigen Figuren empfunden habe. Ich finde den knallvoll. Also das ist irgendwie, und immer wieder, und dann kommt Buck Mulligan und dann kommt irgendwie, und auch eben Lenehan, von dem wir es vorhin schon hatten, der kommt ja dir auch immer wieder um die Ecke und nervt oder so. Und ich finde, ja, es gibt diese drei, aber eigentlich gibt es ja auch noch Blazes Boylan und die kommen ja alle immer wieder um die Ecke und dann gibt es noch die, an die er immer denkt und seine Mutter und die Tote und dann gibt es irgendwie noch der Vater von Blum. Und eigentlich, je länger ich mich mit Ulysses beschäftige, desto mehr Figuren, es gibt ja irgendwie riesige Bücher mit Figuren, die im Ulysses vorkommen. Deswegen ist es für mich, ist es eigentlich für mich der Ulysses eher nicht so. Also für mich ist der Ulysses eher so panoramisch. Und gar nicht in so einem einen Ort, sondern der geht ja überall rum und dann in der Straße und das kann man alles wiedererkennen und so. Und meine Figuren, die liegen im Bett. Die eine im ersten Buch, die geht ja kaum raus. Sie ist in diesem Haus, in dem sie sich quasi verirrt. Und dann geht sie einmal noch mal zum See oder ein paar Mal zum See und ist halt in dem Garten und im Haus und das war's. Und die gehen alle nicht weit. Die eine im zweiten Buch, die liegt irgendwie eigentlich nur im Bett, geht mal in die Küche und isst ein Stück Kinderschokolade und geht wieder zurück. Und im dritten, die sitzt im Wartezimmer. Ja, also das finde ich eher gerade nicht. Also ich finde da...
Also eher eine Abwendung davon, eher eine Konzentration eigentlich dann, ne? Könnte man sagen.
Also
ja,
eher weg vom Panoramischen. Also das ist eher davon weg. Aber dass man irgendwie klein, irgendwo muss man ja anfangen. Ja. Also man muss, ich fange halt irgendwie, glaube ich, lieber kleiner an.
Sind das Kammerspiele auch ein bisschen?
Eigentlich nicht, aber ich finde ja immer, dass die alle erzählen. Also das sind alles Situationen, in denen diese Person ins Erzählen kommt. Ja, dass sie, bei den Apfelkernen sind es die ganzen Flashbacks, irgendwie die ganzen Erinnerungen, die dann hochkommen. In dem Zimmer ist es das und dann, und indem sich eigentlich durch Reflexion und durch Geschichten sich einem Geheimnis oder einer Realität sich genähert wird. Eigentlich ist es ein bisschen eher, weiß nicht, vielleicht wie so funktionieren für mich irgendwie vielleicht auch Krimis, also dass man dass man eher denkend oder eher in der Reflexion sich den Dingen stellt. Oder dass, ich glaube ja, dass man sich der Realität wirklich mit einer erzählend stellen kann, so wie ich auch versucht habe, mich meiner unmittelbaren Familienrealität mit einem Buch irgendwie mich der zu stellen. Und dass ich glaube, ein bisschen wie der griechische Held Perseus, der gegen die Medusa kämpfen muss und die nicht angucken muss, darf, weil er sonst zu Stein wird. Und was macht er? Er nimmt den Spiegel und kann sie dann im Spiegel sehen und kann sie dadurch bekämpfen. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass für mich Erzählungen, Geschichten sind eben genau diese Spiegel, mit denen ich irgendwie den Ungeheuerlichkeiten des Seins irgendwie am besten mich entgegenwerfen kann. Weil ich glaube, ich würde sofort versteinern, wenn ich es direkt machen müsste. Und jeder braucht da irgendwie seinen eigenen Weg. Und von daher ist es, glaube ich, dass alle meine Figuren erzählen, als gäbe es keinen Morgen. Es ist eher 2000, also es ist eher 1000 eine Nacht, also im Jahr 2021.
Das gilt ja ganz besonders auch für Ihren dritten Roman, auf den kommen wir vielleicht oder ganz sicher gleich noch. Ich wollte noch eine Sache nachfragen, die ich, glaube ich, mit diesem Ulysses-Thema noch verbinde, nämlich eine Verschränkung von einer symbolischen Ebene. Sie haben immer auch Symbole, die Sie benutzen, die Sie aber auch immer real anbinden oder oft, also wo dann Leute dann auch meinetwegen Forscherinnen sind, Schlafforscherinnen und sich so wissenschaftlich mit Schlaf beschäftigen. Gleichzeitig natürlich die symbolische Ebene, dass wenn jemand nachts erzählt, es immer was von einem Traum hat, ja, dass man also in einer anderen Ebene ist, in ihrem zweiten Roman, vom Schlafen und Verschwinden. Brauchen diese beiden Ebenen einander? Also ist das gut, wenn man das real erdet als Erzählerin und das Symbolische nicht so alleine rumschwirren lässt?
Also ich glaube überhaupt nicht alleine an rumschwirrende Symbole. Ich weiß gar nicht so sehr, ob es Symbole gibt. Alles kann ja ein Ding-Symbol sein. Alles. Und ich glaube, das liegt ja an uns, mit wie viel Bedeutung wir die Dinge aufladen wollen. Es hat mich schon im Studium genervt, wenn es gab ja wirklich auch Profs, bei denen man irgendwie immer, wir haben das immer Vokabelheft genannt, wo man dann drin schreibt, so, dieses Symbol bedeutet das. Also, das ist doch wirklich Literaturwissenschaft im schlimmsten Sinne. Ja, also wenn dann sagt so, der Apfel, die Liebe, ja, oder das oder der Wald oder das Schwert, der Phallus. Ja, das kann man irgendwie, das nichts finde ich, das reduziert ja nur. Also wenn ein Schriftstellerin irgendwie Liebe schreiben wollte oder Phallus, dann würde sie einfach Phallus oder Liebe schreiben und würde nicht sagen Apfel, Schwert. Ja? Und von daher sind die Dinge in meinen Geschichten immer auch die Dinge selbst. Auf jeden Fall ist die Spinne immer die Spinne und der Apfel ist immer der Apfel und der Apfelkern auch und der Schlaf ist der Schlaf. Und das Moos ist das Moos. Und es ist dann an der Figur oder an der Erzählinstanz, diese Dinge mit Bedeutung aufzuladen und die in dem Leben oder in dem Roman zu verankern und so, dass man mehr darin lesen kann und mehr darin sehen kann und immer mehr und immer mehr. Und je tiefer man gräbt, desto mehr sieht man. Das ist, finde ich, so funktioniert. Ja, aber nicht nur die Kunst, so gehe ich, das ist meine Art und Weise, Realität überhaupt wahrzunehmen, glaube ich.
Was gibt denn eigentlich einer Erzählung Bedeutung? Weil wenn man ganz ehrlich ist, also Literatur heißt ja schon Erzählung mit Bedeutung. Also es kann mir jemand irgendeine Anekdote erzählen, vielleicht in der S-Bahn oder so, und dann habe ich die Anekdote, aber was bedeutet sie denn eigentlich? In der Literatur ist es ja schon wichtig, dass es eine Bedeutung gibt, dass es eine Metaebene gibt, dass man nicht einfach nur irgendeine Geschichte hört.
Genau, das ist aber ein bisschen wie so ein Ready-Made. Ja? Also die Anekdote, wenn ich sie aufschriebe, ja, dann würde sie innerhalb des Kontexts irgendwie dann vielleicht eine Bedeutung gewinnen. Oder wenn ich, ich glaube, dass dass eine Geschichte eine Bedeutung gewinnt, wenn sie auf eine Weise vielleicht erzählt wird, die ganz genau ist, also die wirklich so genau ist, dass in ihr irgendeine subjektive Erfahrung universell erfahrbar wird. Und zwar auf so eine ganz unmittelbare Weise. Und ich glaube, das geht nur durch Genauigkeit. Man kann es auch, ich möchte jetzt vielleicht wahrhaft oder Wahrhaftigkeit möchte ich gerade vermeiden, weil das schon so überstrapaziert wird. Und deswegen will ich es noch weniger pathetisch sagen. Aber ich meine natürlich schon auch Wahrhaftigkeit. Aber ich möchte es jetzt einfach mal Genauigkeit nennen, die ich erreichen muss, indem ich die Wörter nehme, die einzigen Wörter, die passen oder die einzigen Wörter, die stimmen. Das ist vielleicht auch was ich irgendwie im Ulysses gesehen habe, dass man einfach auf jedes Wort, auf jeden Klang, dass der da steht und dass der dann was, dass der eine Wirkung hat und dass man sich dieser Wirkung versucht oder dass man es, natürlich muss vieles dem Zufall überlassen werden, aber dass man sich dessen bewusst wird, dass Dinge, dass man alles, jedes und jedes Aber hat eine Wirkung und hat eine Bedeutung, hat eine Funktion und hat ein, und dass da, dass letztlich wie bei allem, dass irgendwie Form und Inhalt kongruent werden und dass sie wirklich komplett deckungsgleich sind und dass es kaum Rest oder dass man danach strebt, keinen Rest mehr zu haben. Und dann kann auch die, vielleicht die banalste Anekdote aus der S-Bahn kann dann irgend umschlagen in eine universell erfahrbare Aussage oder so. Das glaube ich. Ich glaube, es gibt so Umschlagepunkte und ich glaube, es gibt auch bei Geschichten Dinge, die auch der Autor nicht versteht, viele Dinge, die auch die Autoren oder Autorinnen nicht versteht. Und ich glaube, was Adorno den Rest genannt hat und dass man manchmal, wenn man was in der Zeitung liest, dann versteht man es und dann ist es danach irgendwie zu Ende. Aber bei einer Geschichte ist es oft, bei einer Erzählung ist es dann oft so, dass es noch darüber hinaus was gibt, was man nicht hundertprozentig versteht. Und darauf kommt es aber an.
Ihr dritter Roman ist 2016, glaube ich, erschienen, ja. Richtig? Der heißt Das Geräusch des Lichts. Und man kann ja von allen ihren Romanen sagen, dass sie durchaus nicht unvertrackt sind. Ja, aber das finde ich ganz besonders raffiniert, also wie das aufgebaut ist, dass man also am Anfang eine Ich-Erzählerin im Wartezimmer hat und fünf Personen, die da sitzen. Und da kommt am Anfang dieses Wort Kanada, das ist das erste Wort im Roman. Und die Ich-Erzählerin ordnet also in der Fantasie diesen Personen Geschichten zu, die wiederum zu tun haben mit einer Geschichte, die sie selbst erlebt hat, wo also eine frühere Freundin gestorben ist oder also auf schreckliche Weise irgendwie in einem Auto zu Tode gekommen ist mit ihrer Tochter. Und diese Geschichte dieser Frau und dieser Tochter wandert nun durch diese Fantasien durch. Und komischerweise, obwohl das alles Fiktion ist und die sich also nur Geschichten ausdenkt, wo dieser Tod vorkommt, kommt man am Ende der Wahrheit dann ein Stück näher. Das ist ja etwas, was ich jetzt nicht verraten möchte. Also das ist ja schon eine sehr vertrackte Konstruktion. Wie sind Sie darauf gekommen? Im Wartezimmer wahrscheinlich.
Das sind immer solche Fragen. Nee, eben nicht im Wartezimmer. Das Wartezimmer hat sich eigentlich relativ spät erst rauskristallisiert. Aber ich hatte eigentlich, erst wollte ich es ganz nach Kanada versetzen und dachte irgendwie in so eine einsame Hütte irgendwie so ein bisschen. Und das war mir dann aber zu Agatha Christie. Okay. Aber am Anfang stand da tatsächlich das Licht, das Nordlicht, das ich sehen wollte, nach einem Todesfall in der Familie. Und ich merkte, ich komme nicht weiter. Ich hatte schon angefangen mit einem Buch über die Schlaflosigkeit oder mit einem Buch über den Schlaf. Ach nee, das war ja das Buch davor.
Davor, ja.
Genau,
ja.
Also ich fange nochmal an. Beim Geräusch des Lichts hatte ich tatsächlich einen Todesfall in der Familie und ich merkte, ich komme irgendwie nicht weiter mit den Ideen. Ich hatte da schon übers Moos recherchiert und hatte schon über ein paar andere Sachen wollte ich was machen und übers Warten. Es ist ja auch ein Buch übers Warten. Und ich kam aber irgendwie nicht weiter und dann kam eben dieser Tod und Und ich kam auch irgendwie selber nicht mehr weiter und ich dachte, ich muss jetzt, ich will jetzt auch keinen Frühling haben und all solche Dinge, dass es lebt und dass die Blumen sprießen und ich will jetzt irgendwie in den ewigen Winter und ich will nur das Nordlicht sehen. Und ich wollte einfach, bin losgegangen, wollte das Nordlicht sehen und habe dann mir das im Internet einen Ort rausgesucht, den der gar keinen Ortsnamen hat, sondern nur geografische Koordinaten und da gibt es ein Haus und da bin ich hingefahren. Und das hatte aber erstmal gar nichts mit meinem Buch zu tun. Das war eine Auszeit und ich wollte einfach nur das Nordlicht sehen und ich wollte keinen Frühling. Und da gab es, das war der schlimmste Winter seit Jahrhunderten da und das war genau richtig. Und der Schnee war auch im März immer noch irgendwie 7 Meter hoch und es waren minus 40 Grad. Und ich habe ganz viel Nordlicht gesehen und als ich dann da in diesem Haus war, in diesem Ort, der keinen Namen hat, sondern nur geografische Koordinaten, habe ich gemerkt, dass die ganzen anderen Leute, die da auch irgendwie, die 7 anderen Leute oder so, die da auch rumhingen, um nachts das Nordlicht anzugucken, dass die auch alle irgendeine Geschichte hatten und dass keiner von denen jetzt ein Nordlichtexperte war oder ein Fotograf, sondern alle suchten irgendwas in diesem Nordlicht. Und da dachte ich, da fing ich dann an zu denken, zu sagen, ach guck mal, das ist ja auch eine Form von Warten. Den ganzen Tag haben wir eigentlich nichts anderes getan, als dann zu warten, dass diese Lichter kommen oder auch nicht. Und meistens kamen sie nicht. Mhm. Und von da aus gehend bin ich dann in diese Wartesituation. Die habe ich eigentlich, wollte ich dann noch verschärfen. Ich wollte dann nicht irgendwie so ein Haus im Schnee, so eine Idylle, sondern ich wollte diese Wartesituation noch mal verschärfen in so einen Ort, der überhaupt kein Ort ist. Das ist ja auch so ein Ort mit so viel toter Zeit in sich drin. Ja, es ist
und oft von Bangigkeit begleitet, mit Angst.
Genau. Es ist und deswegen fand ich irgendwie diesen Kontrast, dass man sich aus diesem Ort dann mit diesen Geschichten da so rausbeamt. Das war für mich irgendwie eine spätere Entscheidung.
Es ist ja oft so, also wenn man die Kritiken zu ihren Büchern liest, dann ist das ja immer sehr viel Lob. Das ist ja oft so, dass die sehr gelobt werden. Aber es wird immer gesagt, ja, so viele Verweise. Es wird dann immer so behandelt, ja, die Verweise, ist das vielleicht zu viel? Eigentlich müsste man ja denken, dass Literaturkritik das gut findet, wenn man die ja dann auch alle finden kann und dann hat man auch was geleistet. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass einem das dann übel genommen wird, oder?
Kann
das
sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, man darf Rezensionen irgendwie gar nicht, ich glaube, wenn ich keine hätte, dann wäre es irgendwie zu geradeaus erzählt oder so. Das ist ja oft auch Geschmackssache. Ich finde aber auch überhaupt nicht, dass man das alles erkennen muss und dass man dann hinterher irgendwie so eine Strichliste und seine Häkchen machen muss. Und viele Sachen sind da auch drin und die wird auch nie jemand erkennen. Und trotzdem ist es irgendwie ganz, ganz wichtig, dass die da drin sind, so wie Sachen, die man im Garten vergräbt oder so, und weil man als Kind, ja, dass man Sachen irgendwie seine geheimen Schätze in irgendeiner Zigarrenkiste im Garten verbuddelt oder so, die soll auch niemand finden, ja. Und trotzdem glaube ich aber, dass es den Garten verändert und ich glaube trotzdem, dass Leser, die solche Bücher lesen, wissen, dass da überall was ist und dass es, ich glaube, dass, ich will überhaupt nicht, dass man das alles entdeckt und dass man dann sagt so, ah ja, wieder was und ich bin so gebildet und seine Parallelstellenphilologie da irgendwie betreibt, sondern ich glaube aber trotzdem, dass wenn die Dinge vollgepackt sind mit Bildern und mit Bedeutungen, dann und dass sie sich alle quer verweisen und dass alles sich irgendwie wiederholt und dann fängt es irgendwann an zu vibrieren. Mhm. Und dieses Vibrieren, glaube ich, das kann man beim Lesen spüren und das möchte ich gerne haben. Mhm. Und das muss man aber nicht rausfinden. Aber ich glaube wirklich, dass man auch.
So wie aufgeladen, dass es aufgeladen
ist. Ja, genau. Ne? Mhm. Genau. Und so, und das ist, wenn ich ein Buch übers Nordlicht schreibe, dann was irgendwie nur über elektromagnetische Felder überhaupt zustande kommt und Sonnenstürme, die man nicht sieht und was Atmosphärisches hat, wie könnte ich dann keine aufgeladene, elektrisierende Prosa irgendwie produzieren? Das muss ja schon auch so, ich kann ja auch nicht trocken übers Meer schreiben
Sie hatten ja mit Ihrem ersten Roman gleich ziemlich großen Erfolg, ich glaube 1,5 Millionen verkaufte Exemplare, also wirklich großartig. Wie ist das dann, wenn man so startet? Denkt man, ist man dann eigentlich freier, dass man, wenn man weiterschreibt, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, ich kann das machen, was ich will, das bin sozusagen etabliert, oder hat man, schiebt man auf den Lesermarkt und sagt, also einen Erfolg hätte ich schon gern mal wieder?
Also es ist irgendwie immer beides. Ich hatte schon erst eher das Gefühl der Freiheit, dass ich dachte, so, mein Verlag ist zufrieden. Ich kann ab von jetzt an, hat sogar Helge Meichow, mein Verleger von Kiepenheuer & Witsch, hat damals gesagt, so, und jetzt kannst du von nun an experimentelle Dada-Romane schreiben.
Besser geht's doch nicht, oder?
Also ich glaube, das hat er nicht wirklich. Ich glaube, er hatte Angst, dass ich es dann vielleicht mache. Aber damit wollte er mir natürlich schon auch sagen, guck, dein Bestseller-Ding, das hast du jetzt schon gemacht. Mhm. Und wir glauben an dich und mach mal ruhig weiter. Und das hat mich schon auch, hat mir auch eine Freiheit gegeben. Aber natürlich ist es eine Entscheidung, irgendwann mache ich jetzt Apfelkerne 2, ja, oder der Geschmack von Apfelkernen, der Geschmack von Apfelkuchen, der Geschmack von Apfelkorn, Verfall einer Familie.
Apfelkorn hätte noch mal große Chancen.
Ja, genau, glaube ich auch. Ja, und dann ist dann danach sind sie alle ausgerottet natürlich, ja. Mhm. Das ist eine Entscheidung, und oder ob ich sage, super, das habe ich jetzt gemacht und jetzt kann ich immer, ich muss auch nicht mehr das Schicksal charmieren und muss nicht mehr werben, dass das Schicksal uns in Ruhe lässt, sondern kann jetzt aufs Schicksal auch pfeifen und bin frei und mache wirklich und erzähle die Geschichten, die ich jetzt noch erzählen will in der Zeit, die mir noch bleibt. Und das war schon eine Entscheidung, dass ich einfach dann sage, beim zweiten mache ich was wirklich anderes und beim dritten mache ich nochmal was anderes. Und trotzdem bleibt es natürlich irgendwie mein Sound und mein Ton. Und natürlich ist es irgendwie auch dann, da habe ich auch dann das Gefühl, dass ich vielleicht auch Leser enttäusche mal oder es irgendwie sagen wir, oh, wir wollen das Gefühl der Apfelkerne wieder haben. Wobei ich, für mich ist das Buch hier super traurig. Mhm. Und manchmal, man hat die Rezeption ja wirklich auch nicht in der Hand. Ja, also dass dann viele sagen, ja, ach, das erinnert mich so, ich möchte wieder Kind sein. Und ich denke, oh, die sterben alle, bevor sie 16 sind und irgendwie, es gibt so viel, oder alle lieben die Falschen und so. Aber es gibt am Ende die Möglichkeit von Glück und ich glaube, das ist das gewesen, was viele einfach dann auch getröstet hat und was ja auch mich trösten sollte. Und die Enden bei den anderen sind ein bisschen ambivalenter, aber ich finde es auch keins irgendwie wirklich so, dass man danach sofort irgendwie von der nächsten Brücke springen muss. Aber von daher, ich werde ja auch älter und ich entwickle mich anders und andere Dinge interessieren mich und von daher möchte ich mir diese Freiheit eigentlich auch ganz gerne behalten und dann sagen die Rezensenten mal das oder Leser sagen mal das und dann bin ich natürlich immer total geknickt und möchte mich sofort entleiben, aber letztlich ist es dann doch nicht ausschlaggebend genug, um dann alles zu ändern und vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass ich eine Wahl hätte, vielleicht kann ich auch nur die Bücher schreiben, die ich schreiben kann. Und wenn meine Kinder sagen, oh Mann, irgendwie schreib doch mal so einen richtigen Schundi und dann kriegen wir irgendwie ein Penthouse in London. Und so. Aber so klappt es halt nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein komplizierter Vorgang und auch ein zum Teil auch schmerzhafter Vorgang. Und ich glaube, man kann immer nur das Buch schreiben, was gerade dran ist.
Wir hatten ja vorhin schon mal angeschnitten, da würde ich jetzt gerne nochmal anknüpfen, weil es auch mit Joyce zu tun hat, dieses nach der Moderne schreiben. Also, dass die Moderne eigentlich vorbei ist. Ich glaube, wir sind ja ungefähr gleich alt. Ich bin auch in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass die eigentliche Moderne vorbei ist. Also, man hat das dann Postmoderne genannt, eine Zeit lang. Also, wir blicken eigentlich immer auf das zurück, was mal gemacht wurde und was damals besonders kühn und avantgardistisch war. Und wie würden Sie jetzt das Gefühl beschreiben gegenüber dieser Zeit? Also, wir sind ja auch in der Literatur nicht mehr an der Stelle, wo man jetzt dauernd irgendwas total Abgefahrenes machen muss. Ist das etwas, was vielleicht auch ein bisschen schade ist? Oder sind wir eigentlich jetzt wieder in gute Geschichtenerzähler, weil wir uns nicht dauernd beweisen müssen, wie abgefahren wir sind?
Ich glaube, Letzteres. Mhm. Ja, ich glaube, dieses Ganze irgendwie, oh, ist das jetzt avantgardistisch und ist es neu genug und so, das lenkt so den Fokus von der Geschichte Und naja, und es gibt ja auch immer noch irgendwie Leute, die abgefahrene Sachen machen und irgendwie, und das sollen sie auch machen. Und es ist trotzdem, aber vielleicht, aber es ist, ich bin mir sicher, dass es für die Leute, genauso wie es für mich jetzt irgendwie gar nicht so war, nicht verweislastig ist, ist mir eigentlich irgendwie auch gar nicht so aufgefallen. Aber ist es für die Leute natürlich auch überhaupt nicht abgefahren, die es dann machen. Und ich glaube, gefährlich wird, wenn man denkt, oh, ich muss jetzt mal was Abgefahrenes machen und dann ist es irgendwie künstlich, also und dann ist es einfach nicht wahrhaftig und nicht gut. Und dass der Druck irgendwie wegfällt, kann man eigentlich ja nur begrüßen. Und das, wir kriegen ja immer noch Autorinnen Buchpreise, die Bücher in Hexametern schreiben. Also von daher sind doch irgendwie, wir sind doch auf einem guten Weg.
Alles noch da. Ja. Würde gerne ein paar Fragen zum Abschluss stellen, die dann vielleicht auch wieder mit Ulysses zu tun haben, aber auch mit ihrem Schreiben. Dann so langsam sozusagen in den Ausblick kommen. Was taugt der innere Monolog heute, 2021?
Ich glaube, der innere Monolog ist state of the art. Ich glaube sogar, der innere Monolog ist doch schon Teil der Werbung. Also, der ist
total etabliert.
Völlig.
Ja, okay. Gibt es heute noch Heldinnen und Helden in der Literatur? Im Film gibt es das, aber in der Literatur, die etwas Außergewöhnliches tun, die durch ihre Taten glänzen?
Ja, ständig. Mhm. Also, ich habe gerade gelesen, die Zeuginnen von Margaret Atwood. Und die retten mal eben die Welt, ja.
Okay, mehr geht nicht. Ich komme natürlich drauf, weil Joyce den normalen Helden, der überhaupt nichts Besonderes erlebt, so etabliert hat. Ne? Der hat sich aber auch etabliert, den gibt es heute auch oft, ne? Oder die Heldin. Also Leute, die nichts Besonderes erleben, sind
durchaus Anti-Helden heißen die dann ja irgendwie oder heißen sie dann in der Moderne. Die gibt es immer noch, aber ich glaube immer noch, dass die meisten, also ich glaube immer, dass immer noch Helden, ich glaube ja, dass die Wahrheitssuche, also ob ich jetzt... Also auch bei Ishiguro wird irgendwie auch immer noch, ist es auch erst vor ein paar Jahren noch ein Drache getötet worden oder so. Also es gibt immer noch, ich glaube, ob man jetzt einen Drachen tötet oder ob man irgendwie, oder ob man herausfindet, irgendeine Wahrheit über sich selbst, ist eigentlich das Gleiche. Es ist genau das gleiche Bild wie wieder mit der Medusa, irgendwie, dass man irgendwie, früher war es ein Drache, jetzt sagt man irgendwie, ich habe mich selber überwunden oder so, der Drache in mir selbst, das ist ja irgendwie dann auch vielleicht ein Bild für irgendwas. Also ich glaube immer noch, dass sich Heldentaten sind, wenn sie sich so anfühlen. Hm.
In welchen Momenten denken Sie denn beim Schreiben an die Figuren aus Ulysses, also aus Leopold oder Molly Bloom zum Beispiel? Tauchen die ab und zu auf?
Ach, Teil des Schreibens sind sie eigentlich nicht, weil die sind wirklich in einem anderen Kosmos. Sie sind irgendwie, jedes Buch, also sowohl meine eigenen als auch die gelesenen, sind ja wirklich wie eigene Universen und haben ihre eigene Realität, haben ihre eigene Zeit, haben ihre eigene Zeitrechnung, und das ist ja auch irgendwie das Tolle, also das finde ich auch bei Virginia Woolf auch so faszinierend und bei Joyce natürlich extrem, das sind 24 Stunden, aber wir brauchen natürlich viel, viel mehr als 24 Stunden, um das Ding zu lesen. Und also selbst wenn wir das laut vorlesen würden oder so, kommen wir da lange nicht hin. Und um es überhaupt leise zu lesen und zu begreifen, brauchen wir irgendwie. Also erzählen, das ist ja auch beim Geräusch des Lichts, erzählen, wie wahr, ist ja auch, macht ja was mit der Zeit. Mhm. Ja, dass wir können wir den Tod ein Schnippchen schlagen, wir können Dinge ins Unendliche ausdehnen und Unendliches im Zeitraffer irgendwie zusammenschnurren lassen auf einem Halbsatz. Und von daher, wenn ich dann in meinem eigenen Buch bin, dann kommen die anderen eigentlich nicht so, ja, die kommen irgendwie nicht so rein. Mhm. Also, während ich dies sage... Fällt mir aber ein, dass es nicht stimmt, weil ich tatsächlich gerade beim Geräusch des Lichts habe ich tatsächlich an den Ulysses gedacht, nämlich an The Man in the Macintosh.
Taucht ja auch am Ende auf, ne?
Als The Widmung. Man in the Macintosh.
Ja, der kommt ganz am Ende als Danksagung kommt der vor.
Genau. Und zwar, das ist irgendwie dieser lustige Versprecher im Ulysses, dass plötzlich kommt dieser geheimnisvolle Typ in dem Macintosh-Regenmantel auf die Beerdigung von Paddy Dignam und Blum fragt sich die ganze Zeit, who's the man in the Macintosh? Und dann kommt der Typ, der die Kondolenzlisten schreibt und fragt Blum, who's the man in the, und Blum sagt, Macintosh. Und er sagt, ah ja, okay, Macintosh. Und schreibt es dann auf und dann sagt Blum, nein, halt, ich meinte doch nur der Typ im Regenmantel. Und dann ist er aber schon weg und es bleibt dann auch, und hinterher, und also hunderte von Seiten später, ist es dann auch, kommt dann auch in der Zeitung, wird dann reingereicht an die Liste von den Leuten, die an der Beerdigung teilgenommen haben, und dann kommt dann auch Macintosh, der daran teilgenommen hat. Und das ist aber, und keiner weiß, who's the man in the Macintosh. Es gibt Aufsätze von Joyce Yanon.
Das große Rätsel im Ulysses.
Genau, genau. Und das habe ich natürlich mal eben mit meinem dritten Roman beantwortet.
Das ist jetzt eine schöne Aufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer. Also das Geräusch des Lichts. Wunderbar, das ist nochmal eine Möglichkeit, da nachzuschauen und das vielleicht rauszufinden. Jetzt würde ich Sie ganz zum Schluss nochmal nach dem legendären Ulysses-Daumen-Kino fragen. Das klingt großartig, wenn man das hört. Man möchte das sofort in die Finger kriegen. Was ist das für ein Projekt?
Das ist ein Projekt, was ich mit der genialen Künstlerin und Illustratorin Stephanie Klemen ins Leben gerufen habe. Und wir wollten mal wieder ein Projekt zusammen machen. Ich hatte schon zwei Kinderbücher mit ihr gestaltet, oder ich habe den Text und sie hat natürlich gezeichnet. Und wir wollten was Neues machen und wir wollten aber nicht mehr Kinderbücher machen, sondern wir wollten mal was machen für Erwachsene. Und dann haben wir gesagt, na ja, was liegt nahe? Der Ulysses. Und dann hatten wir aber gesagt, Graphic Novel ist... Da hab ich ja irgendwie auch nicht so viel dran, denn das ist dann was zwischen Stephanie Klemen und Joyce. Und wir wollten aber gerne was zusammen machen. Und dann haben wir gedacht, da Joyce der erste Kinobetreiber Irlands war, tatsächlich, was ganz wenige Leute wissen, das war er auch nur 4 Wochen lang, aber er war es. Und auch weil Joyce selber ja immer auch von dem Medium Film wahnsinnig fasziniert war, und auch dann die ganzen Zoom-Montage-Techniken des Films in den Ulysses mit eingebaut hat. Deswegen wirkt er ja auch so modern, weil er auch wirklich technikaffin ist auch.
Und es gibt wie Kamerafahrten teilweise und
ja,
sowas.
Genau. Mhm. Genau. Und es gibt auch tatsächlich auch fast auf so einer Metaebene es kommen auch immer Filme vor, es gibt irgendwie so kleine wie so Daumenkinos und auf dem Jahrmarkt, wo man sowas reinwirft und dann wird es so durchgeblättert. Oder auch, es gibt auch an einer Stelle, wo eigentlich jetzt erst vor ein paar Jahren ein Joyce Yanon gesagt hat, ich glaube, dieses Geräusch oder sowas ist eigentlich eine Filmkamera klackern. Und es stimmt. Also das sind auch Sachen, die jetzt wirklich auch so einzelne Momente oder einzelne Sätze oder einzelne Laute im Ulysses, die einem jetzt erst eigentlich klar werden, was es eigentlich für Laute sind oder Geräusche. Das ist ein bisschen wie bei NDR, dass man irgendwelche Geräusche rausfinden soll. Und so ist es immer noch im Ulysses. Ist irgendwie so auch lustig.
Unerschöpflich. Wie weit ist denn das Kino? Gibt es das Daumenkino? Ist das
hier liegt es.
Ich beschreibe das mal. Hier ist eine blaue Box, eine längliche Box mit so, sieht aus wie ein Bücherregal mit ganz vielen schwarzen Büchern. Wie viel sind das? Sind das 18, wie im Roman?
Ja,
ja, klar. Ja, also es gibt 18 Kapitel, also Episoden als Daumenkino und dazu ein Kommentarband. Wow. Das können wir, Hades würde ich gerne mal. Das ist mein Lieblingskapitel.
Hades?
Ja.
Ah, das ist das Beste.
Ich beschreibe das nochmal kurz. 18 Flipbooks, James Joyce, Ulysses.
Von vorne.
So rum, andersrum. Ja, genau. Okay, also man muss von vorne. Und jetzt wirklich. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen üben, aber das ist großartig.
Das ist wirklich fett.
Kommt man an den Friedhof dran.
Genau, dann erst.
Jetzt ist man auf dem Friedhof, jetzt gehen sie durch das Tor.
Und das ist, unterirdisch?
Unterirdisch im Hades.
Unter den Gräbern. Gucken dann noch die Lautsprecher raus, oben aus den Gräbern.
Toll. Ja, das war eine kleine Reise in ihr Schreiben und in ihr Verhältnis zum Ulysses und was der wiederum mit ihrem Schreiben zu tun hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke.
Ich bedanke mich für das nette Gespräch.
Und ja, hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht auch angeregt sind, ihre Bücher zu lesen, falls sie es nicht eh schon getan haben. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Katharina Harina. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei ihr bedanken für die Offenheit und für die vielen Einblicke, die sie uns gegeben hat. Wer dieses Daumenkino interessant findet, was am Ende erwähnt wurde, ich durfte ja dann reinblättern, das war schon ganz toll, der kann das auch finden auf der Website von Katharina Harina, katharinahagener.de. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über Punkte. Man kann zum Beispiel bei Apple Punkte vergeben. Ich freue mich über Abonnements natürlich und über Verlinkungen und Empfehlungen in den sozialen Medien. In der nächsten Folge wird es wahrscheinlich um Ulysses in der Popkultur gehen. Das habe ich im Moment vor. Eventuell werde ich meinen Plan noch ändern, aber vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen im Oktober. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.